Moin Leute und herzlich willkommen zur 59. Folge 3-Punkt-Aufnahme. Wir sprechen heute zusammen mit Lukas Grabowski, a.k.a. Grabo, wie wir gleich auf unser Class-Event gehen, wo wahrscheinlich der neue 8er Axion vorgestellt wird. Wir sprechen ausgiebig über erneuerbare Energien, vor allen Dingen Windkraft und Flächenverbrauch. Und es geht um neue Perspektiven mit Accessoires wie der Meta Ray-Ban-Brille, die ich gerade auf habe. Viel Spaß.
Muss ich jetzt auch irgendwie so eine komische Form hier machen mit meinen Händen, oder?
Die Mutti-Raute.
Ja, genau.
Ja. Habt ihr gesehen, dass sie jetzt ein Gemälde hat? Ich glaube, wo hängt das von der Bundeskanzlerin?
Vermutlich im Bundestag.
Im Bundestag, ja, ne?
Da fragst du mich was.
In ihrem blauen Blazer und dem zufriedenen Blick. Nicht gesehen? Von jedem Bundeskanzler wird so ein Bild angefertigt und da hängt.
Aber jetzt erst?
Von ihr? Ja. Ich habe mir also.
Ein bisschen Delay drin, ne?
Ja, gut. Ja. Kunst braucht Zeit. Das sage ich auch immer, wenn ich zu spät bin für
irgendwas. Okay, so kann ich mir das dann in Zukunft erklären, quasi. Ja. Andere Frage: Was hat gestern Abend so viel Zeit gebraucht? Wir wollten aufnehmen, dann sagt er, hier ist irgendwie eine Baustelle, Umleitung, Unfall. Können wir anstatt um 9 um 11 aufnehmen? Ich denke so, Junge, was für eine Umleitung.
Da hast du den Unfall nicht gesehen. Ja, das war wirklich ein Unfall.
Okay.
Ja, und es gab noch andere Komplikationen, aber es ist gut, dass wir jetzt aufnehmen.
Wir haben es geschoben.
Genau, wir sitzen nämlich gerade hier im Hotel Lind in Riedberg, also in der Nähe von Gütersloh, weil gleich das Class Media Event startet und wir sind noch nicht alleine. Mit uns zweien, sondern haben wir einen Oberlenker dabei.
Man hat es schon gehört im Hintergrund. Wir hatten ihn auch schon mal dabei.
Ja.
Auch ungefähr vor genau fast einem Jahr, ja.
Ja. Kleines Revival, Grabo ist mit dabei.
Grüße.
Ich wollte gerade schon diesen Snapchat-Sound gerade wiedergeben, aber ich glaube, ich lasse es lieber sein. Kennst du den eigentlich?
Welchen?
Ey, Grabo Farming, komm mal filmen.
Doch, den habe ich ja bestimmt auch schon mal geschickt.
Kann sein.
Ja.
Weiß nicht. Ich hatte neulich in einer Story mal, oder ich habe eine Story als Snap hochgeladen mit Kartoffelmax, ist einer hier. Oh, ich habe meinen Gespann schon zusammen. Also, wer früh anfängt, der kann auch früh was anfangen. Und da habe ich übel viel Nachrichten. Boah, hier, gib uns mal den Sound, aber du kannst ihn ja nur über Instagram, über Snapchat verbreiten.
Ja, genau. Aber selbst das ist ein Pain in the Ass, Snapchat-Sounds zu verschicken, weil die abzuspeichern ist ja immer so richtiger Mist. Wenn du die nicht siehst, dann musst du immer unten irgendwo draufklicken.
Dann kannst du auch oben auf die Punkte und dann kannst du da ein Herzchen hinmachen und dann hast
du es. Bei jedem Snap?
Nein, du musst den Sound aber sehen, dass du draufklicken kannst.
Aber wenn denn nicht?
Nicht? Oh, das wäre jetzt eine
Ich weiß, weil ich hatte neulich auch das Problem, dass ich einen speichern wollte und dachte mir, fuck, den zeigt es ja nicht an. Und irgendwann, ich habe so lange rumgeklickt, irgendwo war es dann, irgendwo zeigt es dann
oder einfach lange draufdrücken, das könnte auch sein.
Das kann auch sein, ja. Das kann auch sein.
Okay.
Aber Snapchat ist auch krass, wie das einfach in dieser Bauern-Community so
das ein richtig geil ist.
Wenn du so teilweise bei meinen Kollegen aus der Stadt und so ist das so gar kein Thema mehr.
Ja.
Aber so bei den Bauern, so mit diesen Sounds und so, aber das ist schon heftig connected, wie der.
Und das Geile an den Sounds ist halt, dass du die nur kriegen kannst, wenn du einen Snap bekommst, wo der drin ist. So.
Ja,
das
genau.
Ist so, das wird verbreitet von einer Person und wird dann übel gestreut, aber nur wenn du in diesem Circle bist.
Wie so ein Sauerteig-Rolling ist das. Okay, das ist jetzt die falsche Frage.
Doch, aber ich weiß, dass manchmal wundert es, dass du noch kein Sauerteigbrot gemacht hast, Klaas. Das würde noch so.
Ja.
Das wäre noch so ein Video, so, ich hau zum ersten Mal Sauerteig.
So POV-mäßig?
Ja.
Beim Kneten?
Mit deiner neuen Brille wäre das ja perfekt eigentlich.
Was eine Überleitung. Ja. Ich habe mir eine Ray-Ban Meta-Brille gekauft und mache damit jetzt POV-Videos. Aber nur FSK 0.
Kannst du jetzt nicht theoretisch mal die aufziehen und das aufnehmen, wie wir hier aufnehmen?
Ja, das könnte ich eigentlich mal machen. Das mache ich mal.
Und dann kannst du eine Story daraus machen, wie wir in deiner POV-Brille gerade hier sitzen und einen Podcast aufnehmen.
Genau, und dann mache ich da den Link drunter. Und das ist die perfekte Promotion-Story.
Mega.
Und das ist so richtig High-Quality, wie hier aufgenommen wird.
Okay. So, jetzt drücke ich drauf. Blinkt die LED?
Ja.
Das heißt,
blinkt die ganze Zeit so an und aus.
Ja, genau.
Das heißt, derjenige, der gefilmt wird, sieht ja immer gleich
das. Genau, deswegen ist es ja da, dass du nicht heimlich Aufnahmen von Leuten machen kannst, ohne dass sie es sehen.
Okay.
Zumindest ein bisschen
Das ist noch nicht abgeklebt, oder?
Und das, wenn man die abklebt, dann nimmt die Brille nicht mehr auf, weil die dann merkt, dass es abgeklebt ist.
Alter, okay.
Genau. Das ist ja auch richtig, ne? Weil wenn dann Leute irgendwie, keine Ahnung, schmuddelige Sachen irgendwo aufnehmen, das ist ja Persönlichkeitsrechte, müssen wir vielleicht ein bisschen berücksichtigen.
Hey, wir haben vorhin schon diskutiert, was wohl noch für Arten von Videos gedreht werden.
Genau. Ja, und ja. Ja, jetzt wolltest du, dass wir hier als Beispiel mal ein Video aufnehmen. Ja. Machen wir gerade. Und jetzt klingelt mein Handy. Den muss ich gleich zurückholen.
Das ist das perfekte Class mit KPOV. Ja.
Okay.
Ist so.
Ja. Wo waren wir?
Genau, bei deiner neuen Brille.
Bei der Brille,
wie,
genau.
Wie nimmt die auf? Ist das für Social Media Content hochkant?
Ja. Also hochkant 3:4. Also jetzt nicht 16:9 hochkant Bildschirmformat, sondern einen Ticken breiter. Und das hoffe ich eigentlich, weil die in 3K aufnimmt, dass man das vielleicht auch für Full HD breit nutzen kann. Habe ich noch nicht ausprobiert. Habe ich jetzt auch noch nicht ausgerechnet. Keine Ahnung.
Muss kannst du die Brille so halb hoch aufsetzen?
Ja, keine Ahnung. Ich habe bei uns am Wochenende Trek, wo wir auch ein kleiner Sponsor waren. Und da habe ich dann gedacht, also ich habe die vor 3 Jahren, ich kam die erste Generation schon raus, vor 2 Jahren. Da habe ich schon gedacht, wie geil ist das denn? Und dann wollte ich die eigentlich schon haben. Und jetzt war mal der Tag gekommen, wo mal eine Betriebsausgabe getätigt werden musste. Und 470 Euro in so eine Brille investiert wurden. Was gar nicht mal viel teurer ist als ein normales Gestell.
Ja, genau.
Mit Gläsern.
Ja.
Das ist ungefähr, je nachdem, was man für ein Gestell hat, kostet das echt das Gleiche. Und das macht ja, also ich finde das super, auch vom Marketing her, weil das die Türen öffnet. Du bist jetzt ein bisschen gezwungen, auch Meta-AI zu nutzen, wenn du die Brille mit KI nutzen willst zum Beispiel. Also du kannst ja mit der Brille das Video aufnehmen, Videos aufnehmen und Fotos machen, ist das eine. Du kannst damit richtig gut telefonieren. Das finde ich eigentlich
am wichtigsten. Das ist krass, gell?
Das finde ich am wichtigsten, weil die Mikros sitzen quasi über der Nase und du hast ja kein Hardwaregerät, auch deine AirPods in den Ohren können den Ton ja viel schlechter aufnehmen, weil die woanders sitzen. Ja. Das ist ein Gamechanger. Egal wie laut das Auto oder der Trecker ist, du kannst damit richtig geil telefonieren.
Also das
ist für mich so das Verkaufsargument. So,
näher kommst du ja nicht an den Mund dran. Ne?
Ja, genau.
Und das sieht trotzdem normal aus. Ne? Mhm. Und das ist echt, die sitzt gut. Also ich bin bis jetzt sehr zufrieden.
Ich weiß nicht, du denkst so, früher dann mit dem Handy telefoniert, dann über oder wie heißen die? Wo noch mit Kabel sind die AirPods mit Kabel?
Earpods.
Und dann irgendwann kam die Uhr, dann konnte ich mit der Uhr telefonieren. Ja,
kacke ist das.
Ja, übel kacke, aber trotzdem so, wenn du denkst, und jetzt telefoniert man mit der Brille. Es ist so krank.
Ja, einfach. Aber der Unterschied ist ja, also das andere waren so Gadgets. Das hast du mal gemacht, weil es cool war oder was ausprobiert, aber es hat sich nicht durch, also nicht, keine Ahnung, das ist keine Routine geworden, finde ich. Das Beste ist ja immer noch das Handy am Ohr und das Mikro ist nah am Mund und kann man sich natürlich sehr gut verstehen. Aber das ist wirklich, das ist seamless, ne? Es fällt nicht auf von außen, dass du telefonierst. Aber es fällt dir auch nicht auf, weil das keine Hemmung ist. Vor allem, wenn du selber Brillenträger bist. Mega.
Die Brille hast du mit Stärke?
Die ist jetzt ohne Stärke, aber ich überlege echt, da mit Stärke reinzumachen. Und die hat auch diese Transition-Gläser. Das heißt, wenn die Sonne gleich rauskommt und UV-Strahlung darauf trifft, dann werden die Gläser dunkel. Mega.
Krass. Das ist auch nur optimistisch heute.
Ja, schauen wir mal. Dann spätestens, wenn, obwohl das Arbeitslicht hat keinen UV-Anteil wahrscheinlich, dann dunkeln die sich nicht ab.
Wird es aber auch UV gesteuert dann?
Ja. Das sind so Partikel, so ich wollte auch noch googeln, wie es genau funktioniert, aber das sind so Partikel, die auf UV-Strahlung reagieren und sich dann so verändern, dass sie dann Licht mehr absorbieren.
Und wenn du das jetzt alles denkst, du hast eine Kamera, du hast einen Akku, du kannst damit telefonieren, du hast ja so gesehen auch eine Sonnenbrille und du kannst als Gestell nutzen für noch deine normale Brille mit Sehstärke. Ey, wenn du denkst, was sie alles kann für 470 Euro, ist dann echt nicht zu krass.
Genau, und ja, finde ich auch. Also deswegen ist das, also der Preis ist nicht die Hürde. Wenn ich mir eine normale Brille kaufe, meine letzte Brille hat mit meinen Stärken und guten Lasern 700 Euro gekostet.
Mhm.
Das ist, und vor allem, also das ist ja auch eine Stange Geld, ne? Also schlechte Augen kosten richtig Geld.
Schade, ja. Können wir uns glücklich schätzen. Aber das heißt, ich laufe bald in Marbach dann auch mit Brille rum. Ey.
Die steht dir eigentlich ganz gut, fand ich. Also so schlecht war es
nicht. Aber mega spannend, wenn du überlegst, es gab ja schon mal vor 10 Jahren von Google diese Smart Glasses, die dann vielleicht einfach die Technologie viel zu früh war. Na, und jetzt hat es aber Meta mit Ray-Ban geschafft, dass es vielleicht nicht in so einem komplett abgespaceden Modus ist, sondern dass es wirklich ähnlich wie AirPods.
Ich glaube, das Thema war gar nicht, dass es die Technologie zu früh war. Die Technologie war einfach hässlich. Also Vielleicht auch, weil man den Formfaktor nicht in dieses Gestell reingekriegt hat.
Mit den Gut, das ist natürlich so eine Kooperation mit einem Brillenhersteller. Clever.
Du willst ja, dass die Leute das tragen wollen.
Ja.
Und das ist auch, selbst wenn du es nicht benutzt, trotzdem nicht scheiße aussieht.
Ja.
Und das ist, glaube ich, der richtige Weg. Weil das Wichtigste ist erstmal, dass du nicht aussiehst wie ein Idiot. Und das war bei den Google Glasses ja, genau das Problem. So. Und die Google Glasses hatten nicht sogar schon einen Projektor da drin?
Ja, genau, da wurde das irgendwie so reinprojiziert.
Genau. Und die Funktionalität haben die jetzt noch nicht. Meta arbeitet ja gerade
an. Ja, so sieht es halt einfach aus, als wäre da so ein Fremdkörper.
Ja, das sieht einfach doof aus.
Gut, ich meine, 10 Jahre später ist jetzt halt sauber integriert. Ne?
Meta arbeitet ja auch an einer Brille, die quasi projiziert, also dass du da auch was siehst dann. So.
Mit Interface.
Directions und so, also mit Interface.
Artificial Intelligence.
Gar nicht mal unbedingt, das musst du ja nicht on-device haben, aber dass du ein Display hast, also eine Projektionsfläche in dem Glas, wo du mit dem Auge dann drauf gucken kannst.
Wie so ein Head-Up-Display.
Ja, genau. Aber das ist auch gar nicht so einfach, weil deine Fokuslänge von deinem Auge, wenn du durch die Gegend guckst, ja nicht auf der Linse ist, sondern auch viel weiter weg. Und darauf musst du die Brille irgendwie ausrichten. Und das ist echt, ich glaube, also ich weiß nicht, ob das die Challenge ist, aber ich kann es mir vorstellen, dass es eine von denen ist.
Mhm.
Und die Technik natürlich in der Brille unterzubringen. Das haben sie jetzt ja okay hingekriegt, weil der Rahmen bei einer Ray-Ban-Sonnenbrille ja eh schon relativ dick ist und jetzt halt ein bisschen dicker ist, aber so passt es schon. Und vertrieblich auch interessant, weil wie willst du als Softwarekonzern Meta hinkriegen, dass du in den Optikerländern drin bist, so von 0 auf 100? Was macht man da? Man holt sich einen Brillenhersteller, der eh schon ist. Zack. Mhm. Weil würdet ihr euch eine Brille kaufen, die gut aussehen muss und die passen muss, ohne sie physisch anzuprobieren? Würdet ihr euch die online einfach bestellen für 350 Euro oder 400, 500?
Nee,
oder?
Gehen wir schon vor Ort. Aber wenn man halt weiß, dass es von Ray-Ban ist, dann da ist, sag ich mal, die Hemmschwelle einfach geringer, weil der Laden einfach schon einen Namen hat.
Genau. Aber trotzdem, also ich bin auch zum Optiker gegangen und habe sie anprobiert, weil es gibt da zwei Größen von und ich wollte wissen, welche Größe jetzt besser ist und welches Modell besser aussieht. Und es gibt ja online so, online anprobieren, es also ist überhaupt nicht repräsentativ, also weiß ich nicht. Gut, bevor wir jetzt zu viel mit der Brille
hättest du letzte Woche ganz gut gebrauchen können, wa?
Ich hätte sie auch kaufen sollen, aber ich finde, ich habe so auch geilen Content gemacht
letztens. Ich vermiete dir die super, super gerne.
Ja, jetzt ist es vorbei.
10 Euro Tagesmiete.
Was hast du denn gemacht letzte Woche?
Oh, letzte Woche ist Samstag. Ey, hier, auf uns zurückzuführen. Kannst du dich noch dran erinnern, als wir unseren Podcast auf der Agritechnica bei Horsch aufgenommen haben? Da sind doch unten so zwei junge Herren vorbeigelaufen und wir haben noch so gegrüßt und die haben hochgegrüßt. Schweizer heißen die beide. Und die haben neben der Landwirtschaft, die haben zwei 820er daheim und haben Milchvieh ein bisschen und Ackerbau und noch Windparks. Und da war das schon Thema auf der Agritechnica, weil ich hatte mal eine Kooperation, wo ich gesagt habe, also es ging so um erneuerbare Energien und so, alles was er wollte, hieß es damals. Und dann habe ich gesagt, mein Traum wäre ja mal auf so ein Windrad drauf zu gehen. Und dann haben die das ja irgendwie aufgefasst und gehört und gesagt, haben mich da eingeladen. Und da haben wir auf der Agritechnica drüber gesprochen und letzten Samstag haben wir das umgesetzt. Und ich war auf so einem Windrad, das war Baujahr 2009, hat 2 Megawatt, braucht ungefähr 0,1 Hektar Fläche. Wo ich mir so denke, so weißt du, wie viel Energie man auf so wenig Fläche erzeugen kann, ja schon geil.
Ernten kann, würde ich
ja,
sagen.
Ja,
ja ist ja, also Flächenverbrauch.
Übel, also im Vergleich, da ist direkt nebendran mal noch ein PV, also so Solarpark. Wir haben es mal umgerechnet, aber kann ich mal später erklären. Aber auf jeden Fall kam der dann nochmal auf mich zu, hat gesagt, hey, kein Problem, wir gehen da hoch und dann haben wir da eine Betreiber, wie nennt man es, ein Betreiber... Besichtigung gemacht. Ja. Und dann noch mein Kumpel Karl dabei und dann sind wir da zu fünft aufs Windrad hoch. Aber hey, innen drin, gell, also ich meine, der Turm, der läuft ja konisch, der wird ja immer schmäler. Das heißt, du spürst den nicht, aber theoretisch hast du ja Überhang.
Ist da ein Fahrstuhl drin? Nein,
muss klettern. Ja, ein Fahrstuhl bis 240 Kilo und 2 Personen, glaube ich, aber wir waren halt zu fünft. Da haben wir gesagt, also gleich ist los für alle, zack, hoch. Junge, ey, ich war in meinem Leben noch nie so am Arsch. Karl und ich, wir kamen da oben an, wir konnten schier nicht mehr schnaufen, dann so, ja, erstmal was trinken. Übel schlecht geworden, hey, ich am liebsten alles wieder ausgekotzt. Ich war sowas von am Arsch. Aber es war halt so der.
Hätte er eigentlich noch seine Strava-Stats irgendwie posten müssen.
Oder so. Ja, die wären wild gewesen, bestimmt.
Kein, nee, aber der Michi, kein Kilometer war 800 Höhenmeter.
Ja, genau. Ja, 100 Höhenmeter, aber ja. Der Michi ist so voraus und dann ist es ja dann auch so ein bisschen so ein Ego-Ding, gell, dass du denkst so, boah, der zieht aber durch, boah, Alter, kann ich jetzt hier nicht stehen bleiben, da musst du auch und von unten kommt so Karl, boah, nee, Karl kommt immer näher und dann musst du da so hoch. Hey, und dann oben gibt es dann in der Narbe oben drin, ist so ein relativ kleiner Bereich, jetzt vielleicht gerade so groß wie unsere Sitzgruppe hier zusammen. Und dann schiebt man oben so eine Luke auf und dann kommst du da so raus. Und weißt du, ich meine, jeder kennt ja die Perspektive, mit der Drohne über Felder drüber zu fliegen und zu sagen, ja, hier, siehst du die Fahrgassen mal von oben und siehst du alles aus Vogelperspektive. Aber wirklich da oben zu stehen und wirklich dort zu sein und das nicht nur über die Drohne zu sehen, ein unglaubliches Gefühl, ey.
Das glaube ich. Aber hast du da endlich auch mal Höhenangst?
Nee, auch nicht.
Also gar nicht?
Null.
Aber sind das über so einer Burg da rumstolziert?
Ja, stimmt,
ne?
Ja.
Und ey, dann immer
bei der Story heute Morgen war ich so mit den Füßen. wo du da so
die von gestern Abend
ja vor dem Abgrund standest.
Fehler hat er in seinem Netzwerk
da oben. Das sind vielleicht 12 Meter oder so gewesen.
Ja, aber trotzdem habe ich mir da so gedacht, wo
Junge. Dicke, wenn du einmal ausrechnest, wie du aussiehst, wenn du da unten landest.
Ja, ich bin absolut schwindelfrei. Also ich bin da hoch, dann ist so, das ist so ein Steg, der ist vielleicht so 2 Meter lang.
Aber geht es auf dem Weg dahin so wie beim Kran so Zwischenstufen oder ist es eine lange Leiter?
Eine lange Leiter. Es gibt immer alle 20 Meter gibt's so ein Podest, wo du raus kannst.
Ah, ja, okay.
Aber du hast auch so ein, wie Runner haben die gesagt, heißt er. Nee, Läufer heißt es. Und das hakst du so ein, also du kannst es nur von ganz unten einhaken und du bist immer damit verbunden und das ist von der Funktion her wie ein Gurt. Also sobald kurzzeitig Belastung drauf kommt, hakt er ein. Also du kannst nicht runter. Und das Krasse ist, ich weiß auch nicht, wie Karl das geschafft hat, der hatte Blasen an den Fingern oder an den Händen und die haben eigentlich gesagt, du hängst dich nach hinten in diesen Läufer rein und benutzt eigentlich nur deine Füße. So, die Hände sind eigentlich nur so alibimäßig. Also du hast keine Belastung auf den Armen, sondern nur auf den Beinen. Und dann gehst du da hoch. Junge, dann oben, du hast ja immer, ist wie in einem Kletterwald, du hast immer 2 Karabiner und einer von beiden muss immer eingehakt sein. So. Dann hast du so bestimmte Stellen, die sind so gelb markiert, da kannst du dich dann so einhaken. Hey, und dann stehst du da oben. Aber das Krasse ist ja, diese Narbe, die ist ja so rund. Und du hast ja eigentlich nur diesen Steg, der ist 2 Meter lang und vielleicht 40 Zentimeter breit so. Und daneben ist so diese runde Narbe und der Michi, der steigt da so hoch, setzt sich auf diese runde Narbe. Und ich denke mir so, weißt du, du kannst ja einfach an die Seite runterrutschen und dann hängst du in 100 Meter Höhe da. Ich war da dann später auch, ich sag euch, das Allerkrasseste, da hatte ich sogar ein bisschen Respekt. Also nicht vor der Höhe, sondern die Flügel mit 42 Meter, also wir haben die wohl gestoppt, aber du kannst die dann so irgendwie so einhaken, aber die dreht sich dann so ganz langsam mit und der Wind hat die so ganz langsam gedreht und dann kommt auf einmal so von unten, kommt so dieser Flügel und steht dann so 42 Meter so über dir und du guckst nur so, du bist schon in 100 Meter Höhe und guckst noch so hoch und dieser riesen Flügel steht da so über dir, so einen halben Meter weg so. Einmal, der Michi stand einmal ein Stück zu weit hinten und dann kam so der Flügel und hat den dann so ein bisschen gestreift. So. Und ich habe mir so, Alter, das ist so, also sich das vorzustellen und das so zu erleben, es war absolut Endstufe. Ich würde sagen, das bisher geilste Erlebnis dieses Jahr auf jeden Fall, wenn nicht sogar eins der geilsten meines Lebens.
Geil.
Das war schon, es war so cool, hat sich so, so gelohnt.
Aber bei uns werden auch gerade ein paar Windkraftanlagen repowered, da sind wir auch gerade ein bisschen am Erde fahren und so. Ich glaube, da muss ich mal nachfragen, ob man, also...
Ey, mach das, wenn du die Möglichkeit hast.
Und aber das werden, glaube ich, sogar, ich glaube, die werden noch größer. Ich glaube, die haben da...
160 ist aktuell das Höchste, was du haben darfst. Und da haben die auch 2. Aber du musst dir vorstellen, gell, 100 Meter hoch klettern ist schon asozial. Dann kletter mal nochmal 60% mehr.
Ja, und also, vor allem da oben dann auch. Also, weil ich bin nicht so schwindelfrei wie du, das wird schon, also muss man schon Respekt
haben.
Deswegen habe ich auch Respekt vor so Leuten, die da hochklettern und die Erwartungen machen. Mhm. Es gab ja auch mal einen Fall, wo so ein Ding abgefackelt ist und die waren da oben gefangen. Boah. Aber generell letzten, du hast ja, ich weiß gar nicht, von 70-Sekunden-Wiki habe ich, glaube ich, oder so mal ein Video gesehen, oder 60-Sekunden-Wiki, wo er aufgelistet hat, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass in einem Windrad irgendwas passiert, technisch, dass da irgendwas kaputt geht. Und das ist 0,1% oder 0,01% pro Windkraftanlage pro Jahr.
Mhm.
Also, irgendwann passiert halt mal was, dann bricht mal so ein Flügel ab.
Ja, oder das war ja bei uns an der A8.
Oder hier in Münster ist einfach mal so ein Kopf abgefallen. Aber tendenziell ist die Unfallgefahr gegenüber anderen Energien viel, viel geringer. Aber es ist, wenn was passiert, ist es halt immer super spektakulär.
Mhm.
Und,
also die haben auch gesagt, die haben, ich glaube, die haben dass ich nichts Falsches sage, ich glaube 21 oder 24 Windkrafträder und die betreuen das.
Also, selbst, oder?
Ja, nee, die sind nur Betreiber. Also die meisten Anlagen oder da in dem Park, wo wir waren, waren es glaube ich 13 Anlagen und eine oder zwei davon gehören nur den Landwirten im Umkreis. Also die haben alle Landwirte zusammen eine Anlage und da ist es dann auch nicht so, dass, also es gibt verschiedene Modelle, du kannst zum Beispiel auch einfach dein Geld wie eine Art Bank in so eine Anlage geben, aber hast dann, du kriegst einfach dein Geld wieder zurück und fertig. Aber
dann der, hast du ja Anteile einfach daran, oder
nicht? Nee,
oder
du bist eigentlich nur Geldgeber. Und bei denen, die machen es aber so, dass du... Ja, gibt es aber bei uns. In Magersheim wurden welche gebaut. Die machen das nach dem System, dass du gibst einen Kredit, sag ich mal, von 200.000 Euro und kriegst den dann wieder raus, unter Umständen noch ein bisschen Rendite, aber nicht so wild. Und bei denen ist es wirklich so, du kaufst dich in aber die Anlage mit ein und gehörst dann auch dazu. Weißt du, ich meine? Also die haben eine gehört dem Heidenheimer Krankenhaus, eine Anlage gehört den Bauern in der Region, die selber haben eine kleine Anlage mit 800 kW, glaube ich, und die großen, die neuen, da stehen auch noch zwei, die haben 7,4 Megawatt. Wild. Und das ist natürlich schon
heavy. Und die größten an Land, die haben ja auch schon über 6 Megawatt, glaube ich.
Oh.
Und Offshore 12 oder so?
Ja, Offshore ist noch mal krasser, ja.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, ja. Siemens Gamesa baut, glaube ich, im Moment die größte.
Ja.
Oder ich will jetzt nichts Falsches sagen, die Chinesen sind auch immer ultra schnell. Aber er ist schon imposant und krank fand ich auch letzte Agitechnica-Tour bei Agrarmonitor, als die dann den Windkraftflügel da durchs Dorf gefahren
haben. Ja, stimmt.
Junge. Das war auch und dann auch wirklich überall so
knapp. Aber da siehst du erstmal, wie groß diese Dinger sind.
Ja. Ne? Wenn die durch so ein Dorf am Berg da durch müssen, die ganzen, so. Dann fahren die das Ding da hoch. Keine Ahnung, wenn da.
Die haben gesagt, pass auf, dass ich nichts Falsches sage. Eine Fahrt mit dem Selbstfahrer, also die mussten auch ein paar, da werden jetzt welche gebaut, die müssen sie mit dem Selbstfahrer fahren. Das ist ja nur so ein Gerät, das ist ja komplett mit Achsen von vorne bis hinten. Und ist ja dann, der wird da einfach drauf montiert, dieser
Flügel. Aufgeschraubt, richtig, ja, ne? Und den kannst du ja komplett
annehmen. Genau, du kannst ihn alle
an der Windkraftanlage.
Ja, genau. Und eine Fahrt damit 100 bis 140.000 Euro, eine Fahrt.
Ja gut, alleine wie viele Männer, Leute, du
Begleitfahrzeuge. Ja, die ganze Straße sperren und das alles.
Bäume schneiden, Monate vorher.
Mhm.
Ja, Schilder teilweise Schilder, abbauen.
Alles abbauen, und also ist ja auch gut und richtig, weil da wird dann ja Wertschöpfung betrieben. Ja. Ist ja auch, aber der Aufwand ist schon krank.
Der Aufwand ist definitiv
krank. Und auch diese ganze, also dieses Projektieren von der Windkraftanlage, Leute. Also
genau, aber das machen die eigentlich. Also denen gehört es nicht, sondern die sind wirklich Projektierer und managen alles von der Planung über Genehmigung bis zum Bau.
Also so Holt Holding, aber in echt, also in seriös.
Ja.
Heute den Windkraftschwindler,
Henrik. Haben wir letztes Mal drüber geredet.
Ich war ja letztens beim Minister, beim Landwirtschaftsminister, eingeladen, auch vom BMLEH. Für den Tag der offenen Tür und so, und dann haben wir auch eine halbe Stunde uns mit dem unterhalten und so. Und danach, ich hatte meine Mom tatsächlich mit, und dann bin ich zusammen mit meiner Mom noch einmal kurz zum Brandenburger Tor, ne, so ein bisschen Touri-mäßig, und dann vorher im Adler, das ist ja direkt da auf der Ecke, ist ja auch ein bisschen bekannt. Und ich glaube, in der Doku von ihm hat man das auch zwischendurch gesagt, dass er da mal gechillt hat zwischendurch. Kommen wir da rein, das Café ist wie so ein Restaurant, und wirst du reingelassen, ja, hallo, hier ist der Sitzplatz. Ich gehe meinen Kuchen holen. Wer sitzt da? Henrik Holt. Henrik Richard Holt sitzt da auf dem Sofa, so geflitzt. Ich dachte, jo, was geht bei ihm? Und habe ich kurz überlegt, ob ich mal mit ihm schnacke, wie so die Lage bei ihm ist und so weiter. Aber dann hat er gleich Besuch bekommen und dachte, ja, schade. Aber
ich kann ihn auch nicht. Ich weiß es nur auch von klassischen Erzählungen, aber der hat wohl da auch ein paar krumme Spielchen da getrieben.
Genau, der hat damals Windkraftprojekte gemacht, oder eigentlich ist das Schwierigkeit, ist ja die Flächen zu bekommen und dann die Flächen, diese Bereitstellung der Flächen, weil Landwirte ja manchmal, ja, was soll ich jetzt sagen, du musst halt Menschen zusammenkriegen, sagen wir mal so, genau, das ist nicht immer so einfach, und Genehmigungen und so weiter, bin ich jetzt auch nicht so ganz so tief drin, und das hat er wohl vielleicht auch mal am Anfang echt so gemacht, und dann hat er eigentlich nur noch diese Genehmigungen und Flächen und so hat er eigentlich erfunden, auch von den Gemeinden und so, und diese Gemeindebriefe gefälscht alle. Und dann hat er diese zu bauenden Windkrafträder als Projekte an große Firmen verkauft. So. Und dann, das gab es aber dann nicht. Die sind dann da irgendwann auf die Schliche gekommen und haben gemerkt, ja, das ist alles nichtig, aber wir haben denen jetzt so viel Geld über bezahlt. Und so hat er betrogen. Deswegen der Windkraftschwindler.
Okay.
Unternehmerisch immer so piekfein in Loafern unterwegs, am Bentley fahren und so richtig gediegen angezogen und von der Wortwahl immer extrem vorsichtig, Jäger, ne, also so richtig Naturbursche und so. Und also so eine übelste Persönlichkeit. Und dann haben sie halt auch in der Doku, glaube ich, seine Angediente dann, haben sie das so gegenübergestellt, was er im Knast erzählt hat und was seine Frau erzählt hat. Und es war genau gegensätzlich. Wo man dann auch gemerkt hat, ja, den labert eigentlich den ganzen Tag.
Er hat daheim halt so auch was anderes erzählt, als ja, er eigentlich
genau,
war.
Genau.
Da war wohl Schwindeln der Beruf, ne?
Genau. Aber trotzdem, ja, auf jeden Fall wild. Und das ist, glaube ich, das ist auch ein Phänomen. Wenn dann sitzt er da, dann dachte ich, oh, ich dachte, du sitzt im Knast. Ja. Naja, ist auch
was,
egal.
Was wäre jetzt dein Opener dann gewesen?
Ja, genau. Wie raus ist ein Knast, ne?
So wie als ich also das dritte Mal raus.
Ich wollte eine Windkraftanlage bauen. Hast du ein paar Tipps für mich?
Du, ich habe da so eine Fläche. Aber ich brauche eigentlich nur das Geld. Ja. Genau, was hat er denn gesagt? Ich glaube, er hat gesagt, also eigentlich finde ich die Windräder ja hässlich. Und wir haben es ja auch geschafft, dass sie gar nicht gebaut wurden. So. Das war, glaube ich, irgendwie auch sein Spruch. Also, machen wir uns nichts vor. Also, das ist hochfragwürdig. Aber egal, wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift. Wo waren wir denn eigentlich hergekommen?
Windkraftanlagen. Ja, es passt ja zum Thema. Ja.
Aber wenn wir
das jetzt nochmal so betrachten. Ich hoffe, dass der Niki kein so ein Hals abschneidet.
Wahrscheinlich nicht.
Nee. Also so wie er es erzählt hat, und das glaube ich auch wirklich, das hat man auch gesehen, die Windkraftanlagen sind ziemlich gut platziert in den Äckern, soweit es möglich war, dass die relativ am Rand stehen. Und er hat sogar gesagt, die sind sogar so weit gegangen, dass sie die Bauern gefragt haben, hey, was hast du für eine Arbeitsbreite, weißt du, für Spritze und Kunststoffstreuer? Und wenn die dann sagen, hier 15 Meter, dann haben sie auch praktisch den Platz fürs Windrad erst nach 15 oder nach 30 Meter angefangen, dass es einfach aufgeht. Ich meine, ja, da kommt ja er auch 5 Jahre später und erweitert auf 21 ja, Meter, passt auch nicht mehr, aber trotzdem.
Aber so, am Ende müssen man, die Leute zufrieden sein.
Genau, dass das man ist überhaupt das an sowas denkt und, ja, genau, und dich so mit einbezieht, ist ja schon sehr lohnenswert. Genau.
Weil wenn du jetzt vergleichst, was für eine Wertschöpfung auf dem Windkraftanlagenplatz erwirtschaftet wird und was auf dem Acker erwirtschaftet wird. Das darfst du eigentlich gar nicht vergleichen.
Nee.
Und deswegen würden auch viele dann sagen, ja, ist mir doch scheißegal, Hauptsache das steht optimal. Aber es, wenn die Landwirte natürlich mit dabei sind, ist das Wichtigste, dass die natürlich gut wirtschaften und zufrieden sind.
Dass sie sich abgeholt fühlen.
Auch wenn es sich vielleicht wirtschaftlich nicht hundertprozentig lohnt, aber das ist ja dann wichtig. Also deswegen ist auch richtig gedacht aus der landwirtschaftlichen Perspektive. Ja, aber ganz ehrlich, das ist ja auch flächenverbrauchstechnisch ist die Windkraft eine der besten Energien gegenüber PV oder so. Was natürlich die Dinger da dann stehen und dann sagen manche, oh, will ich nicht.
Wie seht ihr das? Also
jetzt müssen wir vorsichtig sein, dass wir hier keinen. Aber sag mal erst deine Meinung. Komm ruhig mal näher ans
genau,
Mikro.
Ich komme ja gar nicht zu Wort heute.
Nee, ach, ich habe da eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so ein Problem mit. Weil ich ja sowieso aus der Großstadt komme und Industrie und sowas ja irgendwo gewohnt bin. Ich finde zum Beispiel, wenn ich jetzt dran denke, wo wir jetzt die letzten Jahre bei Jan hier bei der 24-Stunden-Aktion Brandenburg sind und das richtig vollgepflastert damit ist und dann geht es wirklich in die Nacht und du siehst überall diese roten Lampen gleichzeitig blinken in der Ferne. Boah, das hat schon so ein bisschen was.
Ah, das ist so majestätisch.
Majestätisch wäre jetzt, glaube ich, nicht mein Wort gewesen, aber so mystisch.
Ja.
Wobei aber, glaube ich, das, wenn ich das richtig verstanden habe, auch geändert werden soll, dass die Lampen nicht mehr dauerhaft blinken, sondern nur, wenn sie Flugzeuge oder sowas nähern, dass sie dann abgeschalten sind. Also jetzt speziell für den Fall nachts.
Damit die Leute, die sich die Nacht angucken, davon nicht gestört werden.
Dass sie dann halt einfach aus sind, ja.
Okay.
Aber ich habe damit jetzt kein Problem. Also gerade vor dem Hintergrund, wenn du überlegst, was da halt dauerhaft einfach an Energie produziert wird, also weil der Wind sowieso immer da ist.
Genau, und das finde ich eigentlich, deswegen verstehe ich das, ich bin aufgewachsen mit Land, wo Windräder stehen.
Mhm.
Ich finde das sieht doch nicht, also ich finde nicht, dass das schlecht aussieht, weil ich da auch mit aufgewachsen bin.
Ja.
Die ältere Generation sieht das jetzt vielleicht noch ein bisschen anders, aber ich kenne das nicht anders und deswegen finde ich es auch nicht schlimm. Und für mich steht eine Region, wo viele Windkrafträder stehen, für Bewegung, für Fortschritt und für clean Energy. Und deswegen finde ich das, ich freue mich, wenn ich durch Paderborn fahre, über die Autobahn und
Da bin ich vorhin auch rumgefahren, da dachte ich mir, boah, ist schon eine andere Liga wie bei uns, da steht eins am anderen. Aber ich sehe es schon auch so wie ihr, dass ich mir denke, die stehen eine Landschaft bei uns auf der Alp ja eher so vereinzelt. Also hier mal ein Park mit 5 und hier mal einer mit 7 und hier mal einer mit 12 so.
Mhm.
Und ich finde, dann passt es auch gut rein in die Landschaft. wo ich mich ganz, ganz arg dran störe, ist diese Freiflächen-PV. Also ja. Das ist was, wo ich gar nicht ertrage irgendwie, weil ich mir denke, das ist zu arg. Es gibt genügend Plätze, wo man es machen kann, ohne dass man Ackerland dafür verbrauchen muss.
Kommt ja darauf an, was für ein Ackerland, ne?
Ja,
wenn du jetzt auf einen 20er Sand, wo du das dritte Mal deine Frucht nicht ernten kannst, weil die Scheiße einfach vertrocknet ist,
dann ist
da würde ich vielleicht auch eine PV-Anlage mal hinstellen. Aber nicht auf einen 100er Boden, besserungsfähig irgendwo im Rheinland.
Ja.
Das Problem ist aber ja, du musst die Energie da produzieren, wo sie gebraucht wird.
Mhm.
Du kannst sie nicht durchs halbe Land schicken, weil das kostet auch Geld. Ich glaube, deswegen ist es schwierig für uns auch, uns da so einen, wie soll man jetzt sagen, ein Urteil zu fällen, weil wir nicht tief genug in der Thematik
sind. Aber ich meine, wenn man es allein, wir saßen 2 Stunden auf dem Windrad und haben auch unter anderem darüber philosophiert und haben es mal ausgerechnet. Du kannst von einem Hektar maximal 5 Megawatt über Photovoltaik ernten.
5 MW ist auch schon heftig. Also Peakleistung jetzt.
Ja, Peak. Und beim Windrad ist es eben bei den jetzigen, bei den neuen bis zu 7 Megawatt, aber...
Ja gut, aber du meinst jetzt verteilt auf die gesamte Parkfläche.
Wo? Beim...
Du meinst jetzt Windrad. Nicht die reine Stellfläche, sondern...
Nein, ein Windrad kann 7 Megawatt und braucht 2500 Quadratmeter, also ein Viertelhektar. Dann kannst du es ja hochrechnen, sage ich mal.
Ja, aber warte, aber ein Viertelhektar quasi Stellplatz, Zufahrt und so weiter.
Richtig.
Also Bodenfläche.
Der verbraucht ist, der nicht mehr für Ackerland genutzt
Genau, wird. Aber du kannst ja nicht Windkraftanlage an Windkraftanlage.
Ja, natürlich.
Kannst du ja nicht realistisch
machen. Genau, und deswegen müsstest du ja eigentlich mehr Bedarf mit reinrechnen, weil du das nicht zupflastern kannst.
Ja, Flächen, schon. Ja, Flächen, aber wenn du es jetzt einfach nur an reine Fläche nimmst, die nicht mehr für Landwirtschaft genutzt werden kann, dann so ist natürlich die Rechnung. Natürlich musst du die verteilen, kannst ja nicht
einfach. Flächenverbrauch, genau. Ja, Flächenverbrauch zu Flächeneffizienz, könnte man vielleicht sagen, weil. Normal müsstest du ja, also wenn du jetzt sagst, okay, ich habe 100 Hektar Fläche, ich möchte da Energie produzieren.
Wenn du es so nimmst, dann müsstest du natürlich sagen, okay, auf 100 Hektar Fläche kann ich
so und so viel Windräder einstellen.
Ja,
genau.
10
Der Windräder Vorteil ist, ich verbrauche nicht die komplette Fläche, ich kann die trotzdem teilweise
richtig, und bei PV ist sie eben komplett verbraucht. Ja.
So müssen wir es schon verstehen. Halt, weil ich mir da immer denke, dass irgendwie PV-Anlagen einfach mal höher gestellt werden und du kannst den Boden darunter noch nutzen.
Kann ich dir sagen, macht gar keinen Sinn.
Okay. Also nicht landwirtschaftlich.
Ja.
Also jetzt nicht Agri-PV so mäßig, sondern halt andere Sachen. Keine Ahnung, Tiere drunter stellen, als Weide nutzen. Dann haben die gleichzeitig Sonnenschutz mit drin.
Ich muss das zurücknehmen, was ich eben gesagt habe. Macht gar keinen Sinn, unseren bekannten Ackerbau darunter zu betreiben.
Ja.
Macht wirtschaftlich aktuell gar keinen Sinn. Das ist vielleicht die bessere Bezeichnung, weil das Gestell entweder das gleiche oder sogar noch mehr als die eigentliche Anlage kostet. Wenn du es so hochbaust, dass wir dann mit unserer Maschine hinterher können und die Ertragsausfälle auch ordentlich sind für die andere Kulturen, die wir anbauen, wenn du eine PV-Anlage hast.
Ja, da unten drin regnet es ja auch nicht.
Vorteile ist es für Nachtschattengewächse, also für Schattenkulturen, für Tiere teilweise auch, aber am geilsten ist es, also das Beste ist es eigentlich für Hühner. Weil das halt richtig also richtiger Schutz für die Hühner ist. Du kannst es trotzdem ganz niedrig aufständern. Und da hast du die größte Symbiose eigentlich bei Hühnern. Oder eben, wenn du sowieso versiegelte Flächen hast.
Weil du brauchst, bei Hühnern brauchst du ja eh auch deinen Schutz gegen Raubvögel.
Ja.
Das ist ja das Nächste. Genau. Die haben ja auch die Ausläufe immer entweder mit so Pappeln oder mit so Hütten und so.
Genau.
Und damit eben die nicht... Wir hatten das Problem auch, als wir noch Hühner hatten. Wir dachten immer, der Fuchs holt die, aber das war dann zum Schluss irgendein Milan oder weiß der Gott wer.
Oder jüngstes Beispiel, was ich jetzt letzte Woche noch gesehen habe, DEFCON 1 wurde ja abgesagt. Aber da hat man so ein paar Videos gesehen, da haben die kompletten Parkplätze für die Autos halt unter PV-Anlagen gehabt. Weil da hast du natürlich auch wieder 2 Vorteile, wenn du jetzt einen PKW hast, was sowieso irgendwo in der Gegend rumsteht, kannst du mir natürlich ein EV, also wenn du ein E-Fahrzeug hast, kannst du da noch Strom für produzieren.
Das ist ja natürlich Jackpot. Hast, du gehst einkaufen, der Parkplatz ist mit PV überdacht und du steckst unten übertrieben gesagt an deinem PV hier, zack, deinen Stecker ein und fertig.
Und da finde ich, macht das auch richtig Sinn, ne?
Ja, also bei sowas bin ich auch voll dabei, nur mir tut es halt weh. Jetzt hier mein Chef von Marbach, wo der wohnt, das ist der Eisighof und das sind dahinter jetzt 40 Hektar komplett PV. Und er hat gesagt, die hatten da auch mal wie so, das war irgend so ein Blau, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, irgend so eine Blume mal in einem Jahr angebaut, dann war die komplette Fläche blau und jetzt die letzten Jahre natürlich immer Weizen drauf gewesen oder halt oder mal Raps oder so, dann ist alles gelb. Und jetzt nur noch diese komisch lila-bläulichen Parks. Also er wohnt direkt da dran, wo dieser Park anfängt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es richtig wehtut. Weißt du, wenn du, früher sind da die Mähdrescher rumgefahren und jetzt ist es halt so ein eingezäunter Bereich, überall Video überwacht und da stehen einfach nur diese Solarpanels da vor sich hin. Also für die Landschaft ja absolut... absolut nicht das Schönste.
Vielleicht ist das aber genau der Punkt, wo dann die Generation nach uns auch sagt, ja, keine Ahnung, ich bin das gewohnt. Finde ich jetzt nicht so schlimm.
Ja. So wie wir jetzt mit den Windrädern sagen, ja, ist halt so.
Wichtig ist ja eigentlich, wenn du sowas betrachtest, müsstest du ja eigentlich den volkswirtschaftlichen Nutzen für sowas betrachten. Was ist mir das wert, die Energie zu bekommen? Und was wäre mir das wert, diese Sicht zu haben oder das da nicht stehen zu haben, also quasi die freie Landschaft.
Ja, schon.
Das müsstest du ja gehen.
Ja, schon.
Aber du musst dann noch verschiedene Interessen zusammenbringen und das ist dann ja immer diese schwierige Debatte.
Aber da fängt es ja schon an, guck mal, jetzt jemand wie ich, wo es ja so absolut Naturliebhaber ist, für mich ist ja sowas viel schlimmer wie jetzt für jemanden, der damit nichts anfangen kann, der nie draußen spazieren geht, weil er sagt, ja, was soll ich denn im Wald? So, für mich ist es natürlich ein viel größerer Einschnitt als für jemanden, wo mitten in der Stadt wohnt und sagt, ja, heul doch nicht rum, weil da ein Eck jetzt in deiner Landschaft so eine PV-Anlage hat. So.
Ja, ich glaube vor allem die Leute, die vom Dorf kommen, entweder aufgewachsen sind oder halt sogar aus der Stadt wieder zurück aufs Land ziehen, machen das ja oftmals auch, weil es halt da landschaftlich auch schön ist. Und wenn dann da einfach davor alles zugepflastert wird, tja.
Da ist jetzt auch, wir haben bei uns ein Moor, quasi vor der, oder direkt am Wiehengebirge zieht sich so ein Moorstreifen lang. Also hast erst am Wiehengebirge so einen richtig guten Boden und dann zieht sich das runter in so ein Moor und dann wieder in sandigen Lehm. Und es ist ja schon so, dass 30% der, also zumindest laut Studien, dass 30% der in der Landwirtschaft emittierten Emissionen durch die Bewirtschaftung von Mooren kommt. Trockengelegte Moore, weil das ist ja im Prinzip purer Humus, theoretisch. Also organische Masse, die damals durch Pflanzenwachstum, was dann in Wasser anaerob gelagert wurde, also nicht abgebaut wurde, sich angesammelt hat. Also sind richtig dicke Torfschichten.
So ein krasser CO2-Speicher.
Ein krasser CO2-Speicher, Kohlenstoffspeicher. Mhm. Und wenn du den trocken legst und bearbeitest, dann kommen natürlich wieder andere Bakterien und setzen dann logischerweise auch den Humus wieder um. Setzen CO2 frei, aber auch Nährstoffe für die Pflanzen, die du anbaust. Aber CO2-bilanzmäßig gesehen ist es eigentlich richtig scheiße, Moore zu bewirtschaften, trocken zu legen und zu bewirtschaften, weil das ungefähr ein Drittel von unseren Emissionen ausmacht. Deswegen würde es gesamtwirtschaftlich Sinn machen, Moore trocken zu legen. Moore wieder zu vernässen. Genau, und nicht zu bewirtschaften. Aber dann hast du erstmal das Problem, dass Landwirte, die viel Fläche im Moor haben und wenig im Feld, dann theoretisch enteignet werden, wenn sie das machen müssen. Und die man vielleicht entschädigen müsste, was erstmal schwierig ist. Und du hast das Thema, okay, du brauchst dann andere Kulturen, wenn du es überhaupt nutzen willst. Die lohnen sich vielleicht gar nicht, aber es wird wieder vernässt. Was machst du dann mit der Fläche, wenn du sie nicht bewirtschaftest? Könntest du natürlich einfach so lassen. Aber theoretisch könntest du auch einfach temporäre PV-Anlagen reinhauen.
Ins Moor.
Weil so könntest du die Fläche dann auch nochmal...
Und wie stabilisierst du die, dass die dann nicht untergehen?
Ja, das ist ein bisschen, das ist nicht mit so Fundamenten oder mit so fetten... Das ist relativ tief verankert dann, weil du hast unter Moor ja auch immer noch einen normalen Boden. Aber du hast einfach eine tiefe Verankerung. Ich glaube, das wird einfach ein bisschen flexibler gebaut. Aber theoretisch hättest du ja noch mehr, also eine viel bessere Wertschöpfung, als wenn du da vorher normale Landwirtschaft betrieben hättest.
Aber ist das in der Vergangenheit nicht schon mal schief gegangen, so eine Autobahn durchs Moor und sowas?
Ja gut, aber eine Autobahn durchs Moor ist ja was anderes wie eine PV-Anlage.
Ja, aber generell einfach die Verankerung geboten und die
Stabilität des Fundaments. Ja, also ich glaube, du kannst da nicht mit, also du musst da mit anderen...
Aber der Boden lebt ja, da ist ja...
Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch, du hast ja zum Beispiel auf dem Wasser gibt es ja auch diese Floating-PV. Hm. Da gibt es ja Konzepte, die das ein bisschen flexibel machen. Das geht schon. Und du hast halt... Du willst ja eigentlich die Wildtiere nicht stören, tust du theoretisch auch nicht unbedingt. Flora ist ein bisschen beeinflusst, ja. Aber du hast natürlich die Leute, die dann eigentlich durchs Moor radeln und eigentlich keine PV-Anlagen sehen wollen. Aber du hast, wenn du das Moor wieder vernässen würdest und da PV installieren würdest, volkswirtschaftlich einen riesen Mehrwert gewonnen, der theoretisch das aufwiegt, was die Leute, die da mit dem Fahrrad durchfahren, was denen das wert ist.
Ja.
Das kannst du nicht gegenüberstellen.
Ja. Aber am Ende wieder, am Ende ist das wieder eine Kostenfrage, wenn wir jetzt gerade darüber
diskutiert haben. Ja, aber kostentechnisch wäre es ja mega geil. Wirtschaftlich wäre das total geil. Weil der Ertrag der PV-Anlagen viel höher ist als
Lager. Ja, aber ist ja auf einem normalen. Guck, wie ist dein Weizen gerade? Kann ich mir nicht erzählen. Du, egal auf welchem Boden du im Moment eine PV-Anlage baust, du bist immer besser dran, als wenn du Getreide anbaust. Immer. Dann kannst du auch einen 100er Boden zubauen und sagen, hey.
Ja, es ändert sich ja. Es kommt ja immer auf die Förderkulisse an, auch die Strompreise und so weiter, ne? Kommt es ja auch drauf an. Das wird ja immer nicht besser. Je mehr PV gebaut wird, desto heftiger rutschen die Preise über Mittag
ab. Ja, aber es ist trotzdem kein Vergleich zu, ich ernte 10 Tonnen Weizen und krieg
5 Tonnen Prozent. Ja, ist so. Aber wenn, dann willst Euro. Du das doch auf Flächen machen, wo du eh keinen Backweizen anbauen kannst. Ich habe doch keinen gesehen, der im Moor Backweizen angebaut hat. Schwierig. Die Hälfte der Zeit säuft er ab, die andere Hälfte der Zeit erreicht er seine Qualität nicht.
Schwieriges Thema.
Ja.
Ich glaube, wir sollten uns da auch nicht zu arg verrennen. Nur eine Sache, die ich noch gerne abschließend sagen würde, noch zu meinem Windkraftausflug. Der Michi, ich will jetzt schon sagen, er ist natürlich schon überzeugt. Böse Zungen würden jetzt vielleicht sagen, er ist ein Lobbyist, aber er vertritt es einfach und findet halt einfach gut, was er macht, was ja auch verständlich ist. Und ein ganz großes Thema war damals auch bei meinem Alles, was ihr wollt, hier Vögelschredder, diese Windkraftanlagen.
Also statistisch absolut.
Die haben an den zwei neuen Anlagen haben die so Kameras dran, die Vögel erkennen und dann die abschalten. Und das ist so witzig, das habe ich dann zum Karl da auch gesagt, wo wir da waren. So, wir fahren durch die Gegend und sehen den Mais und gucken uns den an und sagen, boah, der rollt sich aber schon zusammen, boah, hier ist ja richtig trocken, da soll es mal dringend wieder regnen. So, weil das ist unsere Bubble, unser Interesse. Und die fahren durch die Gegend und sagen, boah, die eine Anlage, die steht schon wieder. Warum produziert die jetzt keinen Strom? So, die achten auf was ganz anderes. Mhm. So, und was er aber gesagt hat, wie oft eine Art vorhanden ist?
Wie meinst du? Also die Population.
Population, so rum. Also die Population von Milanen in der Region ist ums Dreifache gestiegen. Trotz den Windkrafträdern. Und dann sagt er halt, so schlimm kann es ja nicht sein. Weißt du, ich meine, jetzt haben sie diese Vogelschutzeinrichtungen und die haben eine höhere Population. Und so gesehen sagt er halt, für ihn unbedenklich. Also er ist überzeugt, er wird bisschen, natürlich alles...
Bisschen wenig Informationen um die Kausalität.
Ja, ich denke auch, ja, aber es ist schon das Nummer-1-Thema, dass man sagt, hey, die schreddern die Vögel weg, die Flügel. Aber er sagt halt, zum einen baut er jetzt die Anlagen, um sie zu schützen, und zum anderen, auch bisher ohne die Anlagen hat man jetzt keine Verwirrung festgestellt.
So. Also, genau, das war auch in dem 60-Sekunden-Wiki-Video drin, dass das statistisch absolut nichtig ist. Vogeltod durch Windrad.
Aber um Entsorgung am Ende irgendwann von der Lebenszeit muss man sich tatsächlich trotzdem Gedanken machen. Ne?
Ja, weil das ist
also das
Faser.
Ja, genau. Das und wenn das abblättert oder durch irgendwie ständige Nutzung irgendwie dann, ne, in den Boden kommt, ist auch nicht so geil.
Da gibt es ja so Friedhöfe, wo die ganzen Flügel da lagern.
Ich habe irgendwo
mal so eine Initiative gesehen. Oder wenn hier, wie du gerade gesagt hast, irgendwie so ein Ding abbrennt, was da für Folgen draus entstehen.
Ich weiß gar nicht, was das überhaupt für ein... Ich glaube, ist das Glasfaser? Ist das GFK? Ja, ne? Ja gut, aber GFK gibt es ja... Ich hab ein Projekt gesehen, da haben die Leute das zerschnitten und als Möbel irgendwo in die Stadt gestellt. Finde ich jetzt auch ein bisschen crazy. Das ist jetzt auch nicht eins zu eins so nehmen. Aber ja, das ist ein Thema. Aber ich glaube, ich finde das ganz wichtig, dass man sowas immer in Verhältnis setzt. Willst du radioaktiven Atommüll irgendwo lagern oder willst du nicht ganz so schlimme Glasfaser irgendwo verklappen?
Ja.
Das ist dann jetzt die Frage.
Ja.
Nee, ich will jetzt auch... keine Ahnung. Ich finde aber, das ist eine Aufgabe, die wir haben, dass wir eben zusehen, dass wir das Ganze clean bekommen. Aber halt immer mit dem Wirtschaftsgedanken. Also nicht mit der Prämisse, dass wir unseren Wohlstand dafür aufs Spiel setzen. Das ist Quatsch.
Ja, und ich finde auch vor allem, was ich mich immer so frage, also ist vor allem so wichtig, dass wir uns nicht unsere ganzen Flächen versiegeln.
Ja.
Dass wir irgendwo noch ein bisschen Fläche haben, die wir auch selber im eigenen Land irgendwie bewirtschaften können und nicht auf komplett alle externe Faktoren angewiesen sind. Dass, wenn mal irgendwie was passiert, dass wir uns irgendwie noch selber versorgen können.
Ja.
Aber apropos Versorgung, ich hoffe mal, wir werden heute Abend auf unserem Event noch gut versorgt.
Die Überleitung wollte ich auch machen. Jetzt ganz kurz zusammenfassen, warum wir überhaupt hier zu dritt sitzen.
Ja.
Also meine Erfahrung zeigt, dass die Class-Veranstaltungen immer mit sehr, sehr gutem Essen versorgt sind. Mhm. Bis jetzt war ich noch auf keiner Class-Veranstaltung mit schlechtem Essen. Das haben die echt immer gut auf der Reihe. Und ich habe gehört, es soll ein neuer Trecker vorgestellt werden. Der kleine Bruder von einem anderen Trecker, der vor kurzer Zeit auch vorgestellt wurde.
Okay, das heißt, es würde auf der Agritechnica der neue 6er Arion und der 9er Axion. Das heißt, dazwischen hätten wir jetzt noch 7 und 8 frei.
Also der 600er, ich würde es eher als Facelift beschreiben. Mhm. Der 9er ist schon ziemlich neu gekommen. Der Kabine und so, alles abgeupdatet. Ja, und ich würde sagen, wir gucken uns gleich einen 800er an. Ne?
Weil 8er gibt es schon, 7er gibt es noch nicht. Das ist die Frage, ob...
Ja, ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, dass da gleich der 800er Axion vorgestellt wird. Ich glaube, wenn es...
ist es jetzt, ne?
Ja. Bezeichnung. 8 Punkt,
ja.
Was da wieder dann heißt.
Das finde ich gut, dass sie es jetzt geändert haben, dass da die Leistung jetzt...
Ja. Also, okay.
Weil dann weißt du, was drin ist. Weißt du? Wir haben ein 870er Axion, so im Gestüt.
700 PS.
Ja, genau. Also, keiner weiß, wofür steht dieses 870. Ja, jetzt steht einfach die Leistung dahinter.
Ja, wenn man die Drescher und die Erdemaschinen kennt, dann ist man das gewohnt gewesen, aber so ist es schon klarer. Ja, mal gucken. Aber ich glaube, wenn es ein 700er Arion-Axion geben sollte, ich glaube nicht, dass der schon kommt. Ja, keine Ahnung, wir gucken mal, ich weiß es nicht. Vielleicht kommt der auch gleich.
Ich muss sagen, das Design von den neuen Class-Traktoren finde ich echt richtig gut gelungen.
Findest du richtig also gut? Dieses Visor-Design?
Ja, das haben sie echt gut gemacht. Also es passt schon echt gut zusammen. Das heißt, es ist auch auf den DG-Feldtagen auf dem 9.69 Terra-Track, was auch immer das ist.
9.450 heißt er, glaube ich.
Okay. Also ich finde auch so, ich meine ursprünglich gut. Ja vom Renault übernommen und dann erstmal nur umlackiert und man sieht schon, also ich meine, wenn du dir bei den LKWs die M1 anguckst, die sind auch von der Kabinenform und so immer gleich geblieben und du siehst aber trotzdem mit jeder neuen Baureihe oder Facelift, siehst du kleine Veränderungen, aber das Grundprinzip bleibt das gleiche. Ich finde, man sieht bei Class schon auch eine klare Linie. Die bleiben schon in ihrem Ding treu, aber wenn du dir jetzt so ein Renault Ares oder so anguckst und dann jetzt im Vergleich zu dem Arion, wo letztes Jahr rauskam, klar, da hat sich auch viel verändert, so in den letzten Jahren. Deswegen bin ich auch gespannt, wie der neue jetzt aussieht. Ja.
Ich finde das Visor Design, das sieht nicht ganz so böse aus, wie jetzt bei einem Fan vielleicht. Mhm. Ich finde, es sieht ein bisschen freundlicher aus, aber es hat auch was. Ich finde aber ehrlicherweise der 6R, der neue, ist auch gelungen optisch.
Ja, sehr gut. Finde ich tatsächlich auch sehr schick.
Ich finde,
alle Marken haben da ziemlich nachgelegt.
Ja. Die John Deere arbeitet, glaube ich, mit BMW Design zusammen. Mhm. Das hat ja beim 8er angefangen, auch mit dem Tagfahrlicht und so. Und das sieht so unaufgeregt aus, ne? Gerade Linienführung und auch so ein bisschen eckiger alles. Das ist schon.
Ich bin ja gespannt und ich bin ja der festen Überzeugung, dass Fendt jetzt ja alle Baureihen in ihre neue Linie praktisch überführt hat. Jetzt haben ja alle das Gleiche. Und ich bin der festen Überzeugung, der neue 9er wird neu. Der wird nicht mehr aussehen wie der jetzige. Da kommt was komplett Neues.
Okay.
Aber jetzt gucken wir uns erstmal
schon mehr Informationen.
Nein, ich hab keine Informationen.
Vielleicht bekommt er, also ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht das Tagfahrlicht vom 5er, 3er, 200er bekommt.
Also ja, jetzt haben, oder jetzt
oder E100, dieses geschweifte. Nicht mehr dieses gebogene, sondern das neue Auge.
Klar, ich glaube, dass da was ganz...
Und auf jeden Fall Kabine irgendwie, ne? Wenn sie jetzt
mit
800er und allem
angefangen haben. Ja gut, die neue, die wo auf dem 1000er und auf dem 8er drauf ist, klar, die wird auf dem 9er logischerweise drauf kommen.
Ja. Aber ist die Frage, ob da noch mehr Features kommen.
Mhm.
Damals kam mit dem 9er, mit dem neuen 9er, glaube ich, auch diese Integration von Radio und so alles ins Terminal. Vielleicht kommt ja sogar Apple CarPlay und Android Auto. Ach nee, das kommt sowieso mit dem nächsten Software-Update, ne? Android Auto.
War nicht jetzt im Juni, ist doch immer Software-Update. Aber da war es jetzt noch nicht, oder?
Ach, ich weiß noch nicht.
Klar,
lassen wir uns einfach mal sagen.
Welchen Motor hat der aktuelle 9er?
MAN 9 Liter.
Okay, da bin ich mal gespannt, wie es da aussehen wird. Hat er nicht 9,5 Liter? Egal.
Correct.
Also egal.
Keine Ahnung.
Klaas hat seine POV-Brille nochmal angemacht. Ich glaube, er möchte jetzt den Abschluss der Folge machen. Es ist 5:30, wir müssen uns jetzt richten und werden um 6 abgeholt.
Ja, das sollten wir tun. Ich freue mich auf jeden Fall. Eine kleine Anekdote habe ich noch, weil du eben erzählt hast, Podcast-Aufnahme auf Identica in dem Horsch-Container. Tatsächlich habe ich letztens, ich fahre Magde im Moment unser Stroh und ich habe letztens angerufen bei Bösel, heißt der glaube ich, direkt an der holländischen Grenze, macht Strohpellets und Strohvermarktung, Stroheinkauf und so. Habe ich da angerufen, weil wenn mir das empfohlen wurde, her, fragt die mal, vielleicht brauchen die noch Stroh. Ich da angerufen. Ja, moin, hier ist Klaas Meier aus Minden. Und dann hat sich der auf der anderen Seite erstmal kaputt gelacht. Und ich dachte, ja, was ist jetzt los? Alles gut? Ja, ich höre den Podcast. Also Grüße gehen raus.
Ja, witzig.
Ja, nee, cool. Ich würde sagen, wir gehen rein ins Event.
Okay, ich freue mich.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Danke für deine Zeit und danke für deinen...
Dafür konnten wir jetzt leider nicht ins Spa gehen.
Ja, wir wollten eigentlich hier noch den Wellnessbereich, egal.
Jetzt zu spät.
Bis später.
Bis dann.
Wir freuen uns aufs Essen. Tschüss.